MENA Watch, der Talk.
Lieber Herr Reif, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Ich würde gern, um etwas zu Ihrem Hintergrund zu sagen, mit Ihrer Geburt beginnen. 1949.
Auf den Punkt. Okay.
1949 in Warschau. Ihr Papa war damals.
Nicht in Warschau, geboren in Waldenburg.
In Waldenburg. Das war.
Waubschich, Waldenburg, Schlesien.
In der Nähe. In Schlesien. Ah ja, ja. Da war Mama her.
Da war Mama her.
Die hatte deutsche Staatsbürgerschaft.
Nee, damals. Die war auch Polin, aber sie war schlesische Katholikin.
Genau. Und ihr Vater war ein polnischer Jude. Mhm. Hatte ein Geschäft für Stoffe in Warschau, mhm. aber das schon in Warschau. Mhm. Und sie haben bis 1956 dann in Polen gelebt, sind dann aber aufgrund dessen, dass ihre Eltern befürchteten, dass wieder neuer Antisemitismus und deutschen Hass ihnen zu schaffen machen könnte, ausgewandert. Mhm. Ihre erste Station der Auswanderung war dann Israel. Mhm. Und da wäre meine Frage, Sie haben da einige Jahre gelebt. Erstens, wie weit erinnern Sie sich noch an Ihre Jugend in Tel Aviv und wie ist heute Ihr Verhältnis zu Israel?
Also, das ist aber ein weiter Bogen. Ich erinnere mich erstaunlich gut an Geräusche, an Gerüche in einem, wie nennt man das hier, Kolonialwarenladen, wo es von Kaugummi bis Waschmittel alles gab und Hefte gab es für die Schule. Also ich erinnere mich da sehr, sehr, sehr genau daran. Ich habe das sehr, sehr bewusst genossen. Wahrscheinlich machen das aber Kinder sowieso in dem Alter, wenn es dann so abenteuerlich wird. Das hatte ja nun mit dem Schlesien, wo ich die Sommer verbrachte bei meiner Großmutter und mit Warschau so gar nichts zu tun. Und ich nehme an, dass alle Kinder dann Abenteuer aufsaugen und sich gut erinnern können.
Na, Sie sind ja sogar bis in die Schulzeit. Also Sie haben ja noch die Schule dort verbracht.
Ich habe versucht, dort die israelische Schule zu besuchen. Das endete dann in einem Internat belgischer Mönche, weil mein Hebräisch unter Null war. So, wie ist mein Verhältnis zu Israel heute? Meine einzige, außer meiner Schwester, einzige lebende Verwandte wohnt in Tel Aviv. Ich war oft da. Ich würde gern noch viel öfter da sein. Ich traue mich zuweilen nicht. Mit gutem Grund, mit schlechtem Grund. Ich habe zu Israel, zur israelischen Politik ein distanziertes Verhältnis, ein kritisches Verhältnis. Aber nicht negativ per se, sondern kritisch. Wie zu jedem politischen Gebilde. Da werden Dinge getan, Dinge nicht getan, die ich glaube, beurteilen zu können und die mir gefallen oder nicht gefallen. Also ein freundschaftlich, sehr, sehr freundschaftlich und familiär bedingt enges Verhältnis zu Israel, aber mit der Distanz, die es im Intellektuellen oder im Kopf braucht, rational braucht. Aber natürlich ist Israel nicht ein Staat für mich wie jeder andere, sondern da habe ich gelebt, da habe ich Bindungen und daran wird sich auch nichts ändern.
Sie sind dann 1957 weitergewandert, die Familie nach Kaiserslautern. Und da war Ihr Vater bei den US-Streitkräften, hatte da eine Anstellung gefunden und Sie gingen als Jugendlicher zum Fußball. Schon als Kind, aber dann erstmal in den Verein, 1. FC Kaiserslautern. Und dann anschließend, also ich denke, das war parallel, haben Sie studiert, Publizistik, Politikwissenschaft und Amerikanistik. Und dann haben Sie aber gesagt, brauche ich gar nicht. 72 ging es los als Reporter für ZDF, einmal Heute und Heute Journal. Und 1981 bis 83 waren Sie im Londoner Büro. Und ab 84 waren Sie in der ZDF-Sportredaktion als Redakteur und auch Redaktionsleiter. 1994 zuletzt als Kommentator für die Fußball-Weltmeisterschaft. Und parallel hatten Sie eine Boutique. Das habe ich aus Ihrem Buch. Hier dieses aus spitzem Winkel, genau. Und da wird eben auch geschildert, wie Ihr kaufmännisches Waterloo dort stattfand. Aber sie sagten, sie hätten sozusagen wenig damit zu tun gehabt. Ihre Frau hat das hauptsächlich gemanagt.
Also erstens ist das kaufmännische Geschick konnte nicht Schritt halten mit dem Enthusiasmus und mit dem amateurhaften, weiß ich nicht, verliebt sein in die Idee. Es waren sogar zwei Boutiquen, eine Herren, eine Damen. Punkt eins. Punkt zwei, irgendwann mal, also erstens 72 habe ich nicht gesagt, Studium brauche ich nicht, sondern das ZDF, das würde man heute, glaube ich, nicht machen mehr. Man würde heute einem Jungen sagen, studier mal fertig und dann kommst du. Das ZDF sagte damals entweder jetzt oder nie. Und da für mich das Studium ein Mittel zum Zweck war, nämlich Journalist zu werden und so etwas wie zum ZDF gehen, hinten rauskommen sollte. Und wenn die auf halber Strecke, das war wer, ich hatte 30%, so ein Drittel meiner Doktorarbeit fertig. Also das war schon, das war nicht Tralala und Hopsasa, sondern schon sehr ernst. Und jetzt hätte ich gerne im Nachhinein meinem Vater geschenkt oder meinen Eltern, aber vor allem meinem Vater, das ein Abschluss, ein Studium, was Anständiges. Gut, aber machen wir es kurz. Das ZDF sagte jetzt oder nie und dann habe ich mich für jetzt entschieden, weil ich den Zweck nicht durch das Mittel gefährden wollte. Das wäre absurd gewesen. So, und dann die Boutiquen, die habe ich schon sehr intensiv mit meiner Frau gemeinsam entwickelt, aufgebaut und zu einer kurzen Blüte geführt. Und dann auf dem Höhepunkt der Blüte eigentlich kam wieder das ZDF und sagte, einer muss morgen nach Nordirland, da waren damals der Bürgerkrieg auf dem Höhepunkt und die Hungerstreiks. Und wer könnte denn von den Jungen, wer könnte denn? Und die anderen haben gezuckt. Mich hat es einen Anruf bei meiner Frau gekostet und die sagte, hau ab, mach, das ist wichtig, das ist ein Karrieresprung. Ich kümmere mich ums Innenministerium und alles hier. Sohn war 4 Jahre alt und 2 Boutiquen. Und ich, du machst dich mal wichtig anders. Dafür bin ich ihr ewig dankbar, denn das war eine Gabelung, eine ganz entscheidende Gabelung in meiner journalistischen Karriere damals. Und ich konnte mir Träume verwirklichen, weil sie mir den Rücken freigehalten hat.
Ich denke, die sportliche Karriere, die Sie danach machen als Sportkommentator, die ist wesentlich bekannter, aber ich fand das sehr spannend, dass Sie eben auch politische Beiträge gemacht haben. Daraus entwickelte sich dann eben, denke ich, heute auch Ihr Wertekanon.
Ach, weiß ich, über 12 Jahre war ich Politiker. Ich wollte nie Sportjournalist werden. Das war ein No-Go. Das war mein Hobby und das wollte ich nicht durch Job kontaminieren. Also habe ich alles gewollt, nur nicht in die Sportredaktion wechseln. Hab aber, weil ich ganz gut kicken konnte, mit den Sportjungs bin ich in die Häuser gezogen. Die haben mich in ihre Mannschaft aufgenommen für irgendwelche Benefitspiele, weil ich ständig mit dabei. Und dann die nächste Kreuzung kam dann, dass ich den Job in London, den ich wirklich haben wollte, weil ich den auch sehr gut gemacht habe, wie mir bestätigt wurde. Nur ich war zu jung, ich war freier Mitarbeiter und ich war in keiner Partei. Und da sagte man, wärst du der Richtige, aber vielleicht kannst du ja als zweiter Mann dahin gehen. Und da war ich so wütend, enttäuscht, zickig, schmollig. Und dann einer meiner ältesten Freunde mittlerweile, Dieter Körten, die Älteren kennen ihn, der wurde Sportchef und der sagte, wenn du so unglücklich bist, das war eine linke Nummer, weil der wusste natürlich genau, dass ich da gerade verletzlich war, sehr. Und der wollte mich zum Fußballreporter machen und das wollte ich schon mal gar nicht, das war mir viel zu laut. Jedenfalls sagte Körten, wenn du so unglücklich bist, dann komm doch zu uns, ich werde der Chef, du kannst machen, was du willst. Du kannst Filme machen, du hast Spaß. Und in meiner infantilen Schmollecke habe ich dann gesagt, ja, das machen wir. Zack. Und ja, ich habe mich seit da nicht mehr in den Schlaf gemeint, ob dieser Entscheidung.
Sie haben dann aber auch weitergemacht bei RTL und Sky. Also das kam
nein, das kamen die nächsten Schritte. Das war immer, ging vom ZDF, ging genau. Zu RTL.
Genau.
Und dann ging es zum Pay-TV. Ich habe alle Systeme hinter mir.
Sie hatten auch parallel noch Kommentare in Zeitungen, also Podcasts und alles
so. Ja, ich war schon sehr, sehr beweglich, sagen wir mal, mobil.
Ja, und Sie haben dafür auch Preise bekommen.
Auch dafür mag ich mich nicht schämen.
Nein. Was ein wichtiger Punkt auch war für die Preise, dass sie für ihr soziales Engagement auch ausgezeichnet wurden. Und da würde ich jetzt gerne auf den Gedanken der Völkerverständigung im Sport kommen. Wie wäre das heute, wenn wir eine Paarung hätten, Türkei-Israel? Wie könnten die israelischen Spieler zu den türkischen kommen oder die türkischen zu den israelischen oder an welcher Stelle würde dieses Spiel überhaupt stattfinden können?
Das ist genau die Entscheidung. Jetzt sind wir erstmal bei der Logistik. Wo hätten wir, wo können wir es denn machen? Wo da, bevor einer sagt, das geht nicht. Die Israelis, glaube ich, würden sagen, ja, komm, sag wo. Also in Tel Aviv im Moment nicht. Die israelische Nationalmannschaft spielt im Moment auch nicht in Tel Aviv. Ist alles nachvollziehbar. Alles, es gibt Sicherheitsbedenken und die gibt's nicht, weil irgendjemand übermäßig sensibel ist, sondern weil das traurigste Realität ist. Ehrlich gesagt ist mir das wurscht, wo man sich dann treffen würde. Die Türkei gehört zum Europäischen Fußballverband und Israel auch. Und da, wenn entweder wollt ihr doch zusammen, wollen wir Fußball spielen? Wir können auch sagen, pass auf, die Zeiten sind nicht mehr für Fußball. Dann lass es uns beenden. Sollten allerdings die Türken ein Problem haben, sich mit israelischen Spielern zu messen oder mit einem israelischen Club, dann müssten sie das laut und deutlich sagen. Und dann gibt es Regularien und da mag ich gar nicht moralisieren oder so, sondern das Thema ist mir richtig unangenehm. Weißt du was, ihr wollt nicht, dann braucht ihr nicht, aber dann braucht ihr auch gar nicht. Und seid schon, jetzt könnt ihr zu Hause, spielt mit euch selber. Spielt mit eigenen Murmeln, aber international seid ihr in dem Moment raus, wo ihr euch nicht an Geflogenheiten
ist es denn so, dass die,
haltet.
Ja, genau. Ist es denn so, dass die internationalen Sportverbände tatsächlich sich immer an ihre Grundsätze halten? Denn jetzt zum Beispiel bei Olympia gab es ja auch ganz heftige Proteste gegen israelische Sportler, also bis zum Hitlergruß und Verweigerung von Wettkämpfen und so weiter. Wie schätzen Sie das ein? Das sind die internationalen
Dachten. International. Ja. Also, wie gesagt, der Einzelne ist mir völlig egal. Der macht etwas und dann gibt es Regeln und nach den Regeln beendet er gerade seine Karriere. Kann ja einer für sich selber entscheiden. Wenn er Rechtsbruch begeht, also jetzt nicht sportlichen Rechtsbruch, sondern Hitlergruß oder sonst was, oder irgendwelche Menschen da in der Halle irgendwas machen, das ist justiziabel. Das finde ich auch in Deutschland auf jeder Straßenecke zurzeit. Fehlt mir da ein bisschen die Durchsetzung normalen Rechts. Und das hat gar nichts mit Antisemitismus jetzt mal so zu sagen, ich hänge das gar nicht so hoch. Hier gibt es Regeln und Gesetze und wenn du dich nicht daran hältst, dann wird man dich entsprechend sanktionieren. Wenn man das nicht tut, macht sich ein Staat an sich selber schuldig, wie ich finde. Und Sportverbände höhlen sich selber aus. In dem Moment ist für mich dieser Wettbewerb und dieser Sportverband erledigt. Aber nicht, weil es da um Juden geht oder Israel geht, oder ist mir wurscht. Es gibt Regeln. Und zwar, da geht es dann mehr, als ob man die Videobeweis beim Fußball oder so, sondern da geht es ums Eingemachte. Und wenn dann Fehlverhalten, und zwar ein eklatantes Fehlverhalten gegen nicht eben Moral und so, lass das mal weg, gegen klar definierte, sich selbst gegebene Sportverbände geben sich in der Regel selbst ihre Gesetze, klar definierte, selbstgewählte Gesetze nicht bestraft wird oder nicht entsprechend, wenn man nicht entsprechend reagiert, dann fällt das ganze System in sich zusammen und dann braucht es diesen Verband nicht, braucht es diesen Sport nicht und dann bin ich raus.
Naja, dann haben wir ja noch das Problem, wir haben ein Land wie Katar, das also die Olympischen Spiele ausgerichtet hat, aber in keinster Weise, oder die Fußball-WM, Entschuldigung, das in keinster Weise als Demokratie zu bezeichnen wäre. Vor allen Dingen auch, wenn man sieht, in welcher Form da diese ganzen Arenen errichtet wurden, mit welchem Menschenzoll, Blutzoll. Wie kann man dem entgehen? Denn die fördern Vereine und die kaufen ganze Mannschaften.
Weil sie es können, weil das Geld da ist. Und natürlich ist eine Weltmeisterschaft in Katar, die nächste, übernächste wird, wenn nicht alles täuscht, nach Saudi-Arabien gehen. ja, machen sich mal keine Sorgen, dass da Geld anrüchig ist. In die Richtung läuft's. In diese Richtung entwickeln sich Verbände, dass dann das Geld wirklich die Welt regiert. Also, dass es dann völlig wurscht ist im Vorfeld. Und lassen Sie mich eins sagen, ich habe mir gerade bei dieser Katar-Diskussion habe ich gemerkt, es hilft allerdings auch nicht, wenn wir hier aus dem warmen Sesselchen jeden Schritt glauben, beurteilen zu können, der in Katar passiert. Manche Dinge entwickeln sich. Wenn sich so ein Land auf die Bühne stellt, so ein Ländchen mit all seinem Geld, wird es öffentlich, was da passiert. Und jetzt müssten allerdings auch die wohlmeinenden Journalisten, die sich so ernsthaft und intensiv darum gekümmert haben bei der WM, bitte jetzt nochmal nachgucken. Nicht sagen, okay, das war mal für 4 Wochen ein spannendes Thema, hat unsere Seiten und Sendeminuten gefüllt. Und jetzt, naja, ist ja wurscht, es ist weit weg. Da machen wir uns auch schuldig. Große Schnauze, wenn's zu Recht, wenn wir glauben, etwas läuft nicht richtig, aber danach wieder, ach komm, lass da die Sonne und den Sand das Ganze bedecken. Da sind wir auch nicht so furchtbar gut. Aber die große Gefahr ist, dass diese Verbände, Olympisches Komitee wie auch FIFA, nehmen wir mal die 2 größten, setzen mittlerweile als Voraussetzung für die Ausrichtung eines Turniers solche Standards, dass sie von normalen Menschen, Demokratien, wenn dann abgefragt wird, wollen wir die WM haben oder wollen wir die Olympischen Spiele, dass normale Menschen sagen, diesen Gigantismus wollen wir nicht. Abgelehnt, danke. Gab es mehrere Volksbefragungen, gab es in Norwegen jetzt eine Winterspiele, in München mal eine Winterspiele. Menschen sind nicht so doof, die sagen, so, dann, also der normale demokratische Prozess findet da statt. Anderswo findet er nicht statt. Die Olympischen Winterspiele gab es in Sochi. Das ist ein Seebad am Meer, ein Sommerkurort. Und dann fragst du dich, sag mal, sind wir endgültig verrückt geworden oder was? Warum haben sie es gemacht? Weil sie es konnten. Katar hat es gemacht, weil sie es konnten. Wenn sich es allerdings nur die leisten können noch und nur die machen werden, die es können, von den finanziellen Möglichkeiten, dann gehen wir in eine fürchterlich falsche Richtung.
Gehen wir noch ein bisschen zu Ihnen privat. Sie haben ab 1997 in der Schweiz gelebt und sind seit 2013 Schweizer Staatsbürger.
Aha.
Sind Sie noch?
Ja, ja.
Genau, weil Sie jetzt wieder in München wohnen, weil Ihre Frau... Ja. Marion Kichle, die war ja auch kurzzeitig bayerische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, wohl dort auch gebunden ist, ne, in München. Dann haben wir jetzt einen Höhepunkt, das war nur einer von vielen in ihrem Leben, aber einer, der uns jetzt sehr interessiert, die Rede im Bundestag am 31. Januar diesen Jahres. Und da haben Sie gerade auch einen Preis dafür bekommen, den Deutschen Rednerpreis 2024. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Und Inhalt dieser Rede im Bundestag war aber hauptsächlich das Trauma Ihres Vaters. Er hat den Holocaust überlebt, verdankt das dem Unternehmer Berthold Beitz, der ihn da vom Wagen geholt hat, und hat aber als... Sie Kind waren, nicht mit Ihnen darüber gesprochen. Das heißt, er hat ein Trauma mit sich selbst herumgetragen, was Ihnen auch nicht immer bewusst war. Aber er hat dadurch verhindert, dass Ihnen diese Kindheit im Land der Täter in irgendeiner Weise vergällt wurde.
Darf ich da nur ganz kurz rein?
Ja,
Das Trauma hat nicht dazu geführt, dass er nicht reden will. Also der war nicht etwa traumatisiert, verstummt, sondern der hat aus dem... Ich weiß nicht, ob es ein Trauma war. Da bin ich sofort vorsichtig, weil ich jetzt mit Begriffen sonst um mich werfe, die ich gar nicht beurteilen kann und gar nicht erfassen kann. Ich weiß nicht, ob er ein Trauma hatte. Was ich aber weiß, ist, dass er geschwiegen hat, aktiv. Nicht, weil er nicht sprechen konnte, sondern weil er beschlossen hat, das habe ich von meiner Mutter bestätigt bekommen, dass er beschlossen hat, ich werde die Kinder davor bewahren, vor dem, was ich überlebt habe. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und deswegen alles, was wir jetzt, das Thema, das wir jetzt anfassen, es war nicht hauptsächlich der Gegenstand der Rede, es war ausschließlich Gegenstand der Rede, was ich von meinem Vater zu erzählen hatte. Nicht für ihn sprechen, das kann ich gar nicht, ich habe überhaupt nichts auf der Naht, habe ich immer gesagt. Ich wollte diese Rede nie halten, weil ich mich zu Dingen äußern soll, die weit über mein Fassungsvermögen und über über alles, was ich zu bieten habe, hinausgehen. Aber es war wichtig, dass die zweite Generation auch spricht, davon habe ich mich überzeugen lassen. Aber alles, was Sie mich jetzt abfragen, werde ich sofort unterbinden, wenn ich das Gefühl habe, jetzt mache ich mich gerade wichtig als Sohn eines Holocaust-Überlebenden. Oder ich versuche, irgendwas zu interpretieren. Das kann ich nochmal. Nicht, weil ich nicht will und weil ich so toller Hecht bin, sondern und so bescheiden, sondern weil ich das sind Dinge, die viel zu groß sind für mein kleines Hirn. Und für mal das bisschen, was ich zu bieten habe, als Wohlstandsjüngling aufgewachsen, weil mein Vater das so wollte.
Wann ist er gestorben?
Der ist gestorben 94.
Also das ist schon sehr lange her. Mhm. Und Sie haben ja in dieser Zeit, seit er gestorben ist, wahrscheinlich auch viel darüber nachgedacht. Sie haben vieles, auch Ihr Buch endet mit einem Satz an Ihren Vater. Mhm. Also in Bezug auf Ihren Vater getan und gedacht. Diese Bundestagsrede gilt ja auch als eine Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus. Mhm. Die wird ja jedes Jahr wieder veranstaltet. Haben Sie das Gefühl, dass sich seit Januar diesen Jahres bis jetzt zu diesem Thema etwas geändert hat? Oder was hat sich geändert, wenn Sie das so sehen? Antisemitismus. Ich rede vom Stichwort Antisemitismus.
Nee, glaube ich nicht. Und das ist ja das, was mir am meisten Probleme macht, wenn wir jetzt über diese Rede halten und irgendwelche, irgendein Preis oder nicht ein Preis für den Deutschen Rednerpreis. Was wird da geehrt? Wenn solche, auch diese Feierstunde oder auch die Rede, das ist ja, ich schäme mich nicht dafür. Ich glaube, die ist auch gut gelungen, ohne dass ich da wirklich viel dazu beigetragen habe. Ich habe einfach nur in einer Nacht mal gesammelt, was mir so, und das floss aus der Feder, weil es ganz einfache Dinge, weil ich nichts beschönigen, erzählen, schlecht machen, irgendwas musste so einfach nur weitergeben. So. Wenn allerdings solche Feierstunde jedes Jahr stattfinden. Und ich sage immer jetzt, und dann kommt ein Streichquartett und alle spielt und alle gucken betreten und am Ende gibt's Tränen, glauben Sie mir, ich schwöre Ihnen, es war nicht meine Intention, irgendeinen Minister oder eine Ministerin zum Weinen zu bringen. Das war überhaupt nicht spekulativ auf irgendwas, Effekte, und glaube ich, mein Leben lang arbeite ich daran, Effekte zu erzielen, das ist mein Job. Aber hier war es wirklich nichts davon. Wenn es aber dabei bleibt, dann gab es sogar Tränen und stehenden Beifall. Und danach ziehen alle wieder ihre dunklen Anzüge aus und weiter geht's im alten Trott. Und wenn die Wahlergebnisse in Bundesländern, in welche Richtung geht's denn in diesem Lande im Moment? Ist Antisemitismus mit dieser Rede erledigt? Also die Idee hatte ich nicht. Deswegen, wenn Sie fragen mich, hat sich nach der Rede was geändert? Der Anspruch ist mir zu hoch. Ich kann nicht mit so einer Rede irgendwas grundsätzlich verändern. Wenn es ein paar Menschen, dieses sei ein Mensch, was mein Vater gesagt hatte. Irgendwann ruft mich der Oberbürgermeister der Stadt München, wo ich lebe, an, ob sie das verwenden dürften. Inzwischen haben sie es auf dem Briefkopf oben. Und an jedem Bus, jeder S-Bahn hinten, manchmal sitze ich da drin und denke, gucke ich, und mit Leon Reif, also mit Gott, zumindest mit Copyright und nicht Marcel Reif, das wäre das Letzte. Aber Leon, und ich denke, ja, tatsächlich. Also ein bisschen was, der Versuch ist doch da, der Rechtschaffenden. Aber mehr als ein Versuch ist es nicht. Und es muss aber mehr werden, sonst kann man noch so viele Reden halten und noch so viel Gutes wollen, wenn dieses Land nicht in seinem ganzen Spektrum aufwacht und merkt, dass man wieder an einer Kreuzung ist und möglicherweise in vielen Jahren mal gefragt wird, sag mal, ihr habt ja schon wieder was nicht mitgekriegt. Wart ihr schon wieder, ihr wusstet gar nichts, was da so läuft. Das kaufe ich niemandem mehr ab. Das habe ich damals schon, im Nachhinein fällt es mir sehr schwer, vieles abzukaufen, aber ich war nicht dabei. Aber jetzt bin ich dabei. Und also machen Sie die Rede nicht wichtiger, als sie ist oder sein kann oder sein konnte. Es wird mehr brauchen als so eine Rede und es wird vor allem eine Reaktion brauchen, die mehr ist als nur sich zurecht verlieben in so einen Satz wie sei ein Mensch. Das ist, ja, das ist so großartig und toll, aber so what? Also was nicht machen jeder, wir damit jetzt? Was?
Ja, nicht jeder weiß auch, was genau im Jiddischen dieses Wort Mensch bedeutet. Das hat ja noch einen weiteren, es ist ja nicht nur die physische Erscheinung, sondern es geht darum, dass einer zum Beispiel spendet, ohne zu sagen, dass er der und der ist. Also, dass er das einfach Menschen hilft.
Mehr diesen inneren genau. Gehalt als ganz irgendwelche genau. Form.
Genau. Insofern ist es aber trotzdem schön, dass man sich an einer Formel möglicherweise diese Gedanken macht.
Ich bin der Letzte, der daran irgendwas auszusetzen hat. Das war zwar nicht die Idee, aber ich merke, das hatte was. Genau das. So, aber weiter. So, was? Und was höre ich? Was ist der Nächste? Was kommt jetzt? Nichts. Wenn nichts kommt.
Umso schlimmer. Es ist noch viel schlimmer. Es kommt nicht nur nichts Positives, sondern es kommt noch viel mehr Negatives, dahin meine Frage. Es gibt ja im Augenblick Boykottaufrufe gegen Israel in so vielen Bereichen. Also Sport ist einer davon, aber es gibt ja Wissenschaftler, die nicht mehr mit anderen zusammenarbeiten wollen. Dann gibt es die Künstler. Mhm. Es gibt so viele, es gibt dieses Zered Film Festival, das wird nächste Woche hier in Berlin stattfinden. Die haben in anderen Städten und anderen Ländern, auch in London zum Beispiel, ungeheure Demonstrationen und gefährliche Aktivitäten erlebt. Was sagt Ihnen das?
Und das erleben wir im Jahr 2024 in Deutschland.
Auch.
Auch interessiert mich nicht, seien Sie mir nicht böse. Ich habe nie in meinem ganzen Leben aus allem, was ich von meiner Familie wusste und erfahren habe, nie eine Kollektivschuld bei meinen Kumpels, bei meinen Kollegen verortet, nie, weil das ist eine andere Generation. Aber es wird mir auch, solange ich lebe, kein Deutscher sagen, jetzt ist aber auch genug. Das traue ich mich dann doch als Sohn eines Holocaust-Überlebenden, der diesen Überlebenden erlebt hat. Das werden wir freundlicherweise nicht mitmachen. Ein Deutscher, noch ist es eben Deutschland. Es ist nicht auch Deutschland. Wenn es Deutschland ist, ist es Deutsch, geht's gar nicht. Es geht so schon nicht. Aber hier geht's mit, so kann man es vielleicht. Anderswo geht's auch nicht, aber hier geht's gar nicht.
Naja, wir haben diese Universitäten, deren Professoren, die das leiten, nicht in der Lage sind zu erkennen, den Unterschied zwischen Antisemitismus und freier Meinungsäußerung. Oder wo fängt der an?
Richtig, das ist das vermeintliche Totschlagargument, die freie Meinungsäußerung. Und ich bin Journalist, für mich ist freie Meinungsäußerung ein Grundpfeiler, nicht mit dem bisschen Fußball, was ich mache, aber von Journalismus, von richtigem Journalismus. Sagt meine Sportkollegen mal. Wir hätten gerne mal so wie du richtigen Journalismus gemacht.
Und die anderen hätten gerne mal ihre Zuschauerzahlen.
Das habe ich denen dann immer gesagt. Hey Leute, wisst ihr, wie lang die stricken müssen? Geschenkt. Nein, aber schauen Sie, deswegen, dafür gibt es aber ein klar definiertes, juristisches, gesetzmäßiges Gebilde, ein Staat, der sich eigene Regeln gibt, das nennt man Gesetze, glaube ich, und Verordnungen letztlich und durch die Durchsetzung der Gesetze. Und Antisemitismus ist ein Strafrechtstatbestand in diesem Lande. Und es ist mir wurscht, ob das ein Depp irgendwo an der Ecke in Thüringen von sich gibt oder ein Hochschulprofessor in der Bundeshauptstadt. Das ist mir völlig egal. Es ist rechtswidrig. Und es ist was an Kritik an der Politik des Staates Israel. Mir ist jedes, um das auch schnell loszuwerden, jedes palästinensische Kind, tote Kind ist mir genauso viel wert wie ein totes israelisches Kind. Weil ich daran, ich kann an toten Kindern nichts politisch Sinnhaftes finden. Das ist eine Katastrophe und wir als Menschheit insgesamt, dass so etwas auf diesem Planeten passiert, weil kürzlich habe ich zum Kumpel gesagt, wir hätten Kaulquappen bleiben sollen. Weißt du was? Dem Planeten wäre es besser gegangen und vielen, vielen unserer Mitmenschen auch. Gut, also ich kann doch, freie Meinungsäußerung ist, die Politik von Herrn Netanyahu hat mir vor dem Hamas-Massaker nicht gefallen, mir gefällt jetzt nicht, wie er das macht oder das macht. Darüber können wir alles reden und darüber muss man auch reden können. Bei aller Freundschaft zu Israel und meinen Bindungen werde ich nie aufhören zu sagen, dass die Justiz aushebeln, was Herr Netanyahu vor Hamas gemacht hat und hat Hunderttausende von jungen Israelis auf die Straße getrieben. Und ich sehe darin eine der Wurzeln dieses Hamas-Massakers. Die haben den Moment genutzt, wo Israel mit sich zum Glück mit sich selber beschäftigt war. Und die Jungen gesagt haben, vor allem Junge, das lassen wir nicht zu, dass wir hier zu einer Bananenrepublik werden. Und da wurde man unachtsam nach außen. Und das war für mich leider eine der fürchterlichen Wurzeln dieses Massakers. So, also, wir können über alles diskutieren. Nur, wenn Sie, ich weigere mich, das zu verkomplizieren. In dem Moment, wo jemand auf der Straße hier in Deutschland antisemitische Parolen von sich gibt, macht er sich strafbar.
Das Problem ist, dass die Definition, was denn genau Antisemitismus ist, ständig diskutiert wird und daher diese Unsicherheiten einmal der Verfolgungsbehörde, ja, aber auch in der Gerichtsbarkeit.
Also sofort bitte nachschärfen, ganz schnell. Ja. Sonst, das hüllt dieses System aus, in dem wir leben. Wenn Rechtsbruch hier möglich ist, ja, und so, aber Antisemitismus schon umso mehr in Deutschland. Das geht nicht. Einfach nein. Da gebe ich Ihnen kein bisschen Meinungsfreiheit und kein gar nichts. Und das lässt sich sehr gut definieren. Wer das nicht macht oder eine vermeintliche Grauzone lässt, macht sich an diesem Staat schuldig. Damit wird Deutschland macht sich schuldig.
Mit diesem Ausspruch schicken wir an den Bundestag, der sich so schwer tut, das bereits vorliegende Antisemitismus-Bekämpfungspaket endlich zu verabschieden, weil es innerhalb der Linken, innerhalb der Rechten immer noch Diskussionsbedarf gibt. Was ist denn nun erlaubt und was nicht? Und traurig das genug. Ist sehr traurig, genau. Mhm. Und dann noch eine Frage nach Ihrem Umfeld. Ist denn jemals Ihr Outing, dass Ihr Vater Jude ist, Ihnen negativ auf die Füße gefallen? Gab es im beruflichen oder auch im privaten Bereich Menschen, die dazu was gesagt haben?
Also jetzt bitte das Wort Outing würde ich Sie bitten zurückzunehmen. Also das ist mich zu outen, weil mein Vater Jude war. Also wenn das etwas Outing.
Ich habe das mit Absicht deshalb gesagt. Also es gibt eine Reihe von Juden, die heute und auch schon früher nicht geglaubt haben, dass sie es sagen dürfen oder können.
Und jetzt lasse ich Sie doch bei dem Wort, weil Sie mich gefragt haben, beruflich ein einziges Mal Zuschauerpost, mhm, am Ende und dann Ihre lange Nase. Und dann dachte ich, und da habe ich zurückgeschrieben, Sie haben in vielem Recht oder eben nicht und die normalen Beschimpfungen, das ist alles okay. Das mit der langen Nase, könnten Sie mir das freundlicherweise noch ein bisschen präzisieren, dann könnte ich Ihnen helfen. Der hat den Schuss verstanden und kam nicht nochmal zum Thema. Das kann ich halbwegs grinsend abtun. Viel schlimmer ist, dass es mir auf die Füße gefallen ist, als meine Mutter zu mir sagte, damals in der ZDF-Zeit noch, also wirklich lang, lang her, und ich hatte mich weder geoutet noch sonst was, sondern in irgendeinem Zusammenhang, ja, mein Vater ist Jude, von mir gegeben. Und dann glaube ich, irgendwann wurde ich nochmal. Aber nicht, jetzt ich habe was zu bekennen. Hä? Also, und dann guckt mich meine Mutter irgendwann an, und das muss gewesen sein, Anfang der 90er Jahre. musst du denn immer sagen, dass der Papa Jude war? Das war furchtbar. Das war schrecklich. Warum? Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Was um Himmels Willen? Wir sind in Deutschland in den 90er Jahren und dann gibt es Bedenken zu sagen, mein Vater war Jude, dann allerdings war der Holocaust zu gar nichts nutze. Wenn das noch in Deutschland ein Thema sein kann, da habe ich gedacht, wenigstens gelernt hat man doch aus der Zeit. Und meine Mutter sagt, offensichtlich hat man hier in dem Land, in dem wir leben, noch nicht genug gelernt. Nach der Bundestagsrede sagte mein erwachsener Sohn zu mir, am nächsten Tag, der war mit im Bundestag. Ja, jetzt, die Rede war so, alles, was ich gehört, da hat er gesagt. Und dann, aber morgen fährst du hier wieder mit der S-Bahn durch Berlin.
Der hat sich Sorgen gemacht um Sie.
Meine Cousine in Telefongesprächen macht sich mehr Sorgen um mich, als um ihr Leben in Tel Aviv. Und ich möchte denn dann immer zusammenschreien und sagen, sag mal, hast du den Verstand verloren? Was redest du da? Wie geht's euch? Ja, dann gehen wir halt in den Keller. Mhm. Oder zu einer Beerdigung wieder gehen wir, weil wieder irgendein Sohn auf den Golan oder in Gaza tot geworden ist. Da fragst du mich, wie es mir geht, hast du noch einen Vogel? Hier ist nichts, es passiert nichts. Doch, es passieren Dinge, die nicht so laut sind und da fallen keine Schüsse, soweit sind wir hoffentlich auch noch nicht, keine Schüsse und keine Bomben, aber es passiert etwas in einem Land, in der Kultur eines Landes, wie es sich selbst definiert als Kulturvolk, als Kulturnation, als Kulturstaat. Das fällt mir also dann doch auf die Füße irgendwie, aber beruflich nein.
Aber Sie haben persönlich keine Angst? Gibt es Menschen in Ihrem Umfeld, jetzt Ihre Mutter ist wahrscheinlich auch nicht mehr im Leben, und also Ihr Sohn tatsächlich ist doch etwas vorsichtig.
Der hat sich Sorgen gemacht.
Aber gibt es welche, die in die Zukunft hinein Sorgen sich machen um ihre Kinder, Enkelkinder, um ihre jüdische Gegenwart in diesem Land?
Ja, im Freundesbekanntenkreis, nach der Rede kann man natürlich über zu vielen Gesprächen. Und ein Freund sagt, hier bei der Synagoge in Frankfurt kreist dauernd ein Hubschrauber. So, jetzt in München, wir wohnen von dem jüdischen Zentrum, wo wir, weiß ich nicht, 150 Meter entfernt. Und da sagst du, hör auf, jetzt, da steht, wie das leider offensichtlich sein muss, immer eine Polizeistreife davor. Und meine Frau sagt noch jetzt muss ich mal aufpassen, dass das noch halbwegs sendbar ist. Dieser Österreicher, dieser 18-jährige, verblendete, Wahnsinnige. Meine Frau, und ich habe immer gedacht, Mensch, diese Polizeistreife, die steht den ganzen Tag da vor dem Haus und die drehen Däumchen, haben nichts zu tun, außer so ein Schwachsinn, sich da hinstellen zu müssen, damit, jetzt weiß ich, warum die da stehen. Mache ich mir Sorgen, wenn ich da nach Hause gehe? Nein, ich erwarte nicht, dass der nächste 18-Jährige da ist. Können Sie das ausschließen? Können Sie mir garantieren, dass nicht der nächste 18-Jährige meint, die Welt verändern zu müssen? Aber da hilft mir die Gnade der frühen Geburt vielleicht, dass ich sage.
Also für die Zukunft müssen wir uns beide keine Sorgen mehr machen, weil wir werden...
Sie sind jung, aber ich muss mir, ich muss mir Sorgen machen.
Ein Getränk für den Herrn, bitte. Sie haben jetzt drei Söhne. Sind denn diese Söhne, also nach halachischem Judentum wahrscheinlich keine Juden? Es sei denn, Sie haben eine...
Ich bin ja auch keine.
Ja, auch nicht. Aber haben die ein anderes Verhältnis zum Judentum als die anderen jungen Menschen um sie herum, oder ist denen Judentum eigentlich auch nicht irgendwie wichtig?
Mir war Judentum ja auch nicht wichtig. Mir ist Judentum bis heute nicht wichtig, weil mir auch Christentum nicht wichtig ist. Aber nicht, das hat alles nichts zu bedeuten, sondern es ist mir nicht wichtiger als anderes. So bin ich erzogen worden, so bin ich in eine eine Gemischtehefamilie geraten. Und da war Gemischtehe noch etwas spannender als heute, glaube ich, zu der Zeit. Also eine schlesische Katholikin heirateten Juden, das muss für den in der jüdischen Familie meines Vaters ein Thema gewesen sein und umgekehrt in der Familie meiner Mutter. Das haben sie mir aber beide auf eine Art weitergegeben, von der ich unendlich profitiert habe. Ich habe nicht nur, dass Weihnachten und die anderen besser alle Feste gefeiert wurden, wenn sie fielen und es gab dann mehr, sondern auch den Wertekanon und das, was mir meine Mutter und mein Vater beigebracht haben. Wenn das denn mehr prozentual mehr jüdisch oder mehr katholisch ist, rechnen Sie es nach. Ich habe keine Lust. Mir reicht das, was ich da gekriegt habe und mir reicht das, was ich versucht habe, meinen Söhnen, und mittlerweile habe ich zwei Enkel, die sind 12, weiterzugeben. Haben die ein anderes Verhältnis? Die Wahrheit ist, die wissen natürlich, dass mein Vater Jude war. Der Große hat ihn noch kennengelernt, die anderen nicht mal mehr, die Jüngeren. Also kann ich da nicht irgendwas im Persönlichen finden, sondern es müsste schon was Übergeordnetes sein. So habe ich sie aber nicht erzogen. Ich sehe keine erwählten Völker, ich sehe nichts. Was ich sehe ist, sei ein Mensch, und wenn das jeder für sich macht, sind wir auf einem sehr guten Wege. Nach der Rede, sie waren alle im Bundestag, die Söhne und auch die Enkel, hat sich sicher, und das war, habe ich bewusst gemacht. Ich wollte erstmal nicht, dass die mitkommen, weil ich dachte, dann wird das hier eine Familienfeier und ich mache mich da wichtig auf Kosten meines Vaters. Das wollte ich nicht, aber dann habe ich gemerkt, mir für mich selber, und das habe ich mir rausgezogen aus der Geschichte. Die kommen alle. Ich sage ihnen auch nicht, was da passiert, und wir waren also, mussten überrascht tun. Der Große hat sich natürlich informiert. Aber die Jungen waren überrascht, was da passiert. Ja, die waren fasziniert, die waren überwältigt von dem passiert, was da passiert.
Also diese Rede im Bundestag, dass sie die gehalten haben, wussten die gar nicht. Die wussten nur, wir gehen jetzt in den Bundestag.
Die Jungen wussten das. Der Große sollte auch so tun, hat er auch gemacht, artig. Aber der ist 47, der wollte ja wissen, warum er nach Berlin anreisen soll. Die Enkel, und deswegen, das gebe ich Ihnen jetzt erstmal. Also erstmal haben die natürlich jetzt durch diese Rede und durch, so wie ich auch im Übrigen, noch was anderes in die Beziehung zu ihrem Großvater und Urgroßvater und ich zu meinem Vater, ich selber auch, noch eine andere Dimension dazu gekriegt. Diese Rede hat mir auch eine Menge abverlangt und eine Menge am Ende gegeben. Die Enkel wir sind danach noch kurz was essen gegangen, die sind dann Taxi, weil die mussten nach München, die anderen nach Köln, die anderen nach Zürich, sind die Enkel, und das sind keine schläfrigen Kinderchen, alles andere als das. Die sind im Taxi vor dem Restaurant eingeschlafen. Die waren, und das war nicht zu früh alles, die waren erschöpft von der Größe dessen, was da passierte und von der Wucht und von der Bedeutung. So, war das jetzt Jüdisches? Ich weiß es nicht. Sei ein Mensch, reicht mir. Es reicht mir. Ich möchte von denen keine Bekehrung. Wenn die wollen, können die alles werden. Und wenn sie Moslem werden wollen, alles erdenklich Gute. Nichts. Das habe ich nie. Ich bezeichne das immer als Clubzugehörigkeit. Ich kann nicht Mitglied eines Fußballclubs sein, wenn ich darüber berichte. Und alles andere Club ist mir immer. Ich bin nicht kein Clubmensch. Ich muss es auch nicht sein, solange ich das, was mir meine Eltern geben wollten, und das war eine Menge, und wenn es dann halbwegs verfangen hat bei mir und ich das weitergeben kann, können Sie jedes Etikett, suchen Sie sich ein Etikett aus und kleben Sie es drauf, es ist völlig okay. Solange der Inhalt wichtig ist.
Ich würde kein Etikett draufkleben, ich würde Ihnen nur gerne einen Wunsch nahebringen. Mhm. Es gab 12,6 Millionen Zuschauer bei Ihrer 1998 Rede im Fernsehen, wo Sie zusammen mit Günther ja auch dieses Fußballspiel kommentiert haben.
Wo das Tor umgefallen ist.
Ich habe das nochmal nachgeguckt, UEFA Champions League Spiel Real Madrid gegen Borussia Dortmund.
Korrekt.
Und dafür haben sie, weil sie anderthalb Stunden, wo sie gar nicht wussten, wann das Ende kommt, von dieser Zeit, bis ein neues Tor da erstellt wurde, haben sie mit Günther ja auch einen so spannenden Kommentar abgegeben, dass sie beide dann nominiert wurden und bekommen haben, Grimme-Preis und Fernsehpreis, Bayerischen. Also das hat den Leuten so gut gefallen, dass danach haben die das Spiel gar nicht mehr gesehen. Mhm. Ich wünsche mir und für alle Fans, die sie auf jeden Fall noch haben bis heute, dass sie sich ihren Humor und ihre Spontaneität erhalten. Und dazu müssen sie gar kein Label haben. Einfach nur sein, wie sie sind. Mhm. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gern.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.